ich heute Morgen hier stehe, hängt damit zusammen, dass wir Bruder Küch etwas entlasten möchten, dass seine Gesundheit wieder gestärkt wird, dass er wieder festen Stand hat. Nicht? Geistlich ist es fest, aber mit seinen Beinen, ja. Wir lesen hier aus dem ersten Kapitel von Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus dem Tod, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in letzter Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die Bewährung des vergänglichen Goldes, welches durch Feuer bewährt gemacht wird. Unser Glaube soll erprobt werden, bewährt gemacht werden zu Lob und Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt. 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras, und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dazu lese ich aus dem Jakobusbrief 1,18: Nach seinem Ratschluss hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren. Und Paulus fügt hinzu in 1. Thessalonicher 2,13: Darum danken auch wir Gott unablässig, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es denn wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Also das ist es. Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, etwas, was welkt und dann ist es fertig, sondern durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das ist, Vers 25, das ist das Wort des Evangeliums, welches euch verkündigt worden ist. Ich denke, wir alle erinnern uns daran, wir haben das schon einmal hier und da gesagt, Evangelium war ja die gute Botschaft, die Siegesbotschaft, die in der Antike von den Läufern vermittelt wurden, die aus dem Kampfgebiet von Heeren abgesandt wurden, um daheim die Botschaft zu vermitteln vom Sieg. Sie liefen und riefen Evangelion, gute Botschaft, Siegesbotschaft. Und dann kam das große Entspannen und kam die Freude in die Herzen derer, die bis dahin mit Angst und bedrückt gewartet hatten, wie wird der Kampf, wie wird die Schlacht ausgehen. Ihr Lieben, hier heißt es, wird uns etwas gesagt von dem Evangelion. Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus dem Unvergänglichen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das ist das Wort, das euch als Evangelium, als die gute Botschaft, als die frohmachende, als die Siegesbotschaft Gottes von seinem Sohn verkündigt wird. Denn so heißt es im Neuen Testament, dass das Evangelium ist das Evangelium Gottes. Es ist die gute Botschaft, die Siegesbotschaft Gottes, die den Sohn und sein Werk zum Inhalt hat. Nicht gerade im Römerbrief Kapitel 1 sehen Sie es in den ersten Versen. Evangelium Gottes vom Sohn. Und ihr Lieben, das war nicht immer so. Sie alle wissen es. Es hat eine Zeit gebraucht, bis Petrus geistlich fasste, was ihn dann treiben kann zu diesem Lobpreis. Dass er gerade in diesem Brief beginnt mit diesem gepriesen sei der Gott und Vater, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Tatsache, durch dieses Faktum, durch diese Wirklichkeit der Auferstehung Jesu Christi aus dem Tod. Ihr seid wiedergeboren, sagt er dann, durch diese Botschaft des Evangeliums, durch das, was sie beinhaltet, diese Botschaft, von dem Sieg Gottes, von den Fakten, die Gott in Jesus Christus gewirkt hat. Wiedergeboren, also durch dieses Faktum der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unverweslichen, unbefleckten, unvergänglichen Erbteil, das für euch Glaubende, die ihr eben wiedergeboren seid, aus diesem Faktum her, aus dieser Wirklichkeit her, die ihr nun ausgerichtet auf ihn hin lebt, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Ihr Lieben, das ist die Frage, die uns bewegt. Wiedergeboren, Herr, wodurch? Neugeboren, Herr, von Gott her geboren, wodurch? Durch ein religiöses Geschehen, irgendwie religiöses, emotionales Erlebnis. Aha. Hat mein Glaube dieses Erlebnis dann verursacht, durch was ich mir den Puls fühlen kann? Ja, ja, ich bin wiedergeboren. Ich habe es gefühlt da. Ja, dann ist das Gefühl verrauscht. Nein, sagt Petrus, ihr seid nicht wiedergeboren aus vergänglichem Samen. All das, was der Mensch wirken kann, ist wie das Gras, wie eine Herrlichkeit des Grases Blume. Aber wenn dann die Sonne drauf brennt, dann verwelkt sie und fällt weg und dann ist alles vorbei. Nein, sagt er. Nicht so. Kein emotionales Erlebnis, egal wie auch immer und von woher gemacht. Sondern ihr seid wiedergeboren durch diesen unvergänglichen, lebendigen Samen des bleibenden Wortes Gottes, das als Evangelium Gottes vom Sohn euch mitgeteilt wurde. Ihr habt eine Information bekommen, die etwas in eurem Leben begründet, deshalb schenkt. Einen neuen Standpunkt, eine neue Wirklichkeit ist geworden. Und aus der Wirklichkeit bezieht ihr ein neues euch selbst Verstehen. Der Grund eurer Wiedergeburt liegt nicht in euch, sondern außerhalb von euch. In dem, was Gott geschehen gemacht hat. Sehen wir, ich erkenne aus dem Zeugnis des Wortes Gottes über das Werk Gottes in seinem Sohn Jesus Christus,
Ich erkenne, das gilt mir. Es ist von Gott her entschieden, dass es mir gilt. Ich lebe nicht aus meiner Entscheidung für Christus, sondern ich lebe aus der Entscheidung Gottes für mich. Es gilt, was Gott sagt. Er hat sich für uns entschieden und hat in Christus gehandelt, und was er da gehandelt hat, so hat er es entschieden. Das gilt. Was er an dem Sohn als deinem und meinem Stellvertreter getan hat. Den er an deine und meine Stelle gestellt hat. Nicht, weil wir das wollten. Nicht, weil wir darum gebetet haben. Ihr Lieben, da waren wir noch gar nicht da. Das war seinem Ratschluss gemäß vor Grundlegung der Welt. Weil er sich dazu entschieden hat, den Sohn zu deinem und meinem Stellvertreter zu machen. Das heißt, dass er ihn an deine und meine Stelle gestellt hat, und deshalb gilt das, was er an ihm getan hat, als an uns geschehen. Es gilt, weil Gott es so gewollt, weil Gott es entschieden und weil Gott es gewirkt hat. Meine Augen werden weggerissen von meiner Gefühlswelt und Empfindungswelt und von dem, was ich sehe. Ich werde ausgerichtet auf das, was mir das Wort Gottes vom Sohn sagt. Und von dem, was das für mich bedeutet. Ob ich es glaube oder nicht. Ob ich es will oder nicht. Es gilt. Deine Stellung und meine Stellung zu dem, was Gott getan, ist allerdings ausschlaggebend, dass Gott mir zurechnet, was mein ist in ihm. Deshalb, weil ich in der Person meines Stellvertreters, dieses anderen, der außerhalb von mir gewirkt hat, außerhalb von mir, vor 2000 Jahren starb, weil ich in der Person meines Stellvertreters, der außerhalb von mir, weil er starb, mein altes, mein vor Gott alt gewordenes, ungültiges, mein von Natur geborenes mit in seinen Tod nahm. Denn er starb ja meinen Tod. Mein Stellvertreter starb meinen Tod, meines alten Lebens wegen, meiner Sünde wegen. Meines Lebens willen, was vor Gott nichts tauchte, sondern schuldig war. Deshalb ist mein Altes, meine alte Wirklichkeit in dem anderen dort gerichtet, abgetan. Mein Altes ist in dem, was Gott mit Christus getan hat, außerhalb von mir, vor 2000 Jahren getan hat. Mein Altes ist da untergegangen. Das Alte ist vergangen. Vielleicht sehr demütigend. Vielleicht hast du auch geglaubt, mit allen möglichen, auch noch christlich frommen Formalien, vielleicht mit einer guten Kollekte oder was auch immer, doch noch dein natürliches Leben vor Gott aufzumöbeln. Es irgendwie noch ein bisschen bei Gott passend zu machen. Brüder und Schwestern, das war die Not des jüdischen Volkes im Großen und Ganzen, dass sie durch religiöses Tun, denken die Pharisäer, nicht wahr, die fasteten einige Male in der Woche und die gaben und die machten, durch dieses Tun doch vor Gott passend zu sein. Und erinnern Sie sich daran, da kam ja ein ganz Oberer zu Jesus, war Nikodemus, nicht? Und der Jesus packt ihn genau an dieser Wirklichkeit. Er sagt dann, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht mal sehen. Wie viel weniger hineingehen. Und der Herr Jesus Als er ihm das sagt, dem Nikodemus, was sagt Nikodemus? Herr, wie soll das denn geschehen? Sie kennen die Geschichte. Und dann sagt der Herr Jesus ihm etwas, was berechtigt war. Er sagt, du, ein Lehrer Israels, einer, der Israel unterweist, und du weißt das nicht. Mit anderen Worten, das könntest du längst wissen. Denn das, was du selbst formal praktizierst, sagt geistlich aus in den Opfern. Das Alte muss vergehen. Bei jedem Sühnopfer anerkannte er das Gericht Gottes über sich zum Tode. Um aus dem ihm zugerechneten Leben des anderen, der stellvertretend für ihn den Tod, dieses Opfertier, was den Tod auf sich nahm und den Tod des sündigen Menschen starb, um aus dem zugerechneten Leben des anderen leben zu können, in seiner Bedeutung vor Gott, vorgebildet das, was in Christus später dann geschah. Verstehen Sie, dieser Nikodemus, ein hoher, ein Gelehrter, ein theologisch wirklich tüchtiger Mann. Und doch, das Entscheidende in aller Tüchtigkeit, Formalität, es war verborgen für ihn. Und Jesus sagt, du weißt das nicht. Was predigst du denn den anderen? Was bringst du denn den anderen? Religiosität? Aber am Entscheidenden gehst du selbst vorbei. Und am Entscheidenden führst du die anderen vorbei. Brüder und Schwestern, und wir sind in der Gefahr, am Entscheidenden vorbeizulegen. Wir sind natürlich nicht so wie die anderen und wir sind noch ein bisschen religiöser und wir haben dies Erlebnis und jenes Erlebnis und das hilft uns nichts. Wir müssen den in den Blick bekommen, den Gott uns gemacht hat, zu dem, um den es geht. Gott war in Christus. Gott handelte in Christus. Und was dort außerhalb von uns geschehen ist, das ist das Entscheidende, um was es geht. Und da geht es natürlich um unsere Stellungnahme, das ist ganz klar. Ob wir dem uns anvertrauen oder nicht, ob wir dem glauben oder nicht. Aber es geht um die Beziehung zu dem, was Gott in Christus getan hat. Er, der Sohn, ist das Evangelium. Und das, was der Sohn gewirkt hat, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, wodurch? Hier konkret zusammengefasst, wir kommen von Ostern her, deshalb wollen wir es so bewegen, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, da ist das Neue geworden. Von Karfreitag, was war da? Da war das Alte vergangen, nicht? Als Stellvertretung im Tode Jesu Christi am Kreuz, den ist er ja nicht gestorben um seinetwillen. Als mein Stellvertreter nahm er mein unter Gericht stehen, weil ich sündig bin vor Gott, weil ich nicht in seinem Wesen erfunden werde. Dort starb Jesus, mein Stellvertreter, meinen verdienten Tod, mein verdientes Verdammtsein vor Gott. Da ist das Alte vergangen. Da ist nichts aufzumöbeln. Ihr Lieben, welch eine Befreiung für den, der sich demütigen lässt über dieser Wirklichkeit. Dass er aufhören darf, zu probieren, wie kann ich mich hier noch verbessern und dort noch verbessern, dass Gott endlich sagt, so ist richtig. Nein, du kannst nicht. Gott sucht auch nicht dich als verbesserten, veredelten Menschen. Sieh, deshalb sagt Römer 8, da ist nun nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus sind. Warum nicht mehr? Weil sie verdammt waren in Christus. Da ist nichts mehr. Christus hat die ganze Verdammung, das ganze Gericht auf sich genommen. Und deshalb sind wir von der Verdammnis frei, die in Christus Jesus sind. Oh, ihr Lieben, was ist es um diese Wirklichkeit? Was an ihm geschah, gilt vor Gott. Gilt vor Gott, als an mir geschehen. Weil er, der Sohn, mein Stellvertreter, dein Stellvertreter, von Gott her auferweckt wurde aus den Toten, deshalb habe ich auch Anteil, so wie ich Anteil habe an seinem Sterben, um der Gerechtigkeit willen vor Gott, um meines Verdammtseins vor Gott, weil ich daran Anteil habe in Christus, weil Gott es so entschieden hat, habe ich auch Anteil an dem, der auferstanden ist aus dem Toten. Habe ich Anteil an dieser neuen Wirklichkeit vor Gott. So hat es Gott ja entschieden. Sie gilt mir. Ich bin neu geboren in diesem Christus, weil Gott mir zurechnet, was Alte ist vergangen am Kreuz und in der Auferstehung das neue Leben des Christus. So lebe ich nicht mehr aus mir, dem, wie ich mich verstehe, sondern ich lerne leben aus dem, was Christus mir sagt, was Gott getan hat. Lassen Sie mich hierzu ein Wort aufschlagen, Sie kennen es sicherlich zum Teil auch auswendig. Es ist vielleicht die im Zusammenhang klarst formulierteste Stellung von der Stellvertreterschaft, die dem gesamten Evangelium zugrunde liegt. 2. Korinther 5. Und jetzt achten Sie darauf, Sie dürfen sich mit Ihrem Kuli da eine Notiz machen in der Bibel. Und zwar, es schreibt hier, ich lese mal von Vers 14 an, 2. Korinther 5 von Vers 14 an. Hier werden wir mit diesen Fakten konfrontiert. Paulus schreibt die Liebe des Christus. Er spricht von der Liebe, die außerhalb von uns geschehen ist. Sie erinnern sich, Römer 5, nicht? Wo Paulus schreibt von dieser Liebe, da wir noch Feinde waren, da wir noch Sünder waren, hat Gott den Sohn. Das ist diese Liebe Gottes. Diese Liebe, sie drängt uns, sagt er. Denn wir sind zu diesem Urteil gekommen. Zu welchem denn? Und jetzt dürfen Sie Notiz am Rande machen. Dass einer für, dieses Wort für im Grundtext, können Sie übersetzen anstelle von. Anstelle von. Und das kommt sehr oft in diesem Text vor. Ich frage mich manchmal, warum es nicht so übersetzt ist. Aber letztlich ist jede Übersetzung ein Stück Auslegung. Tut mir leid. Aber auch Sie, die Sie vielleicht Neusprachen gelernt haben, Sie wissen, wenn Sie einen englischen Brief übersetzen und dann nachher übersetzt Ihre Frau oder Ihr Mann oder jemand anderen, wortwörtlich ist die Übersetzung nicht genauso. Weil das Vorverständnis ein Stück weit hineinschwingt. Und gerade in Bibelübersetzungen haben Sie es sehr, sehr stark. Dass das Vorverständnis bei der Übersetzung immer wieder auch zum Tragen kommt. Das muss jetzt nicht grundsätzlich eine andere Übersetzung sein, dann nicht? Aber wir haben ja auch manchmal unterschiedliche Übersetzungen zu Hause. Und ich mache das gerne. Ich blätter mal nach, na, wie hat der denn übersetzt? Oder wie hat der denn übersetzt? Und bin dann dankbar, wenn ich selbst zum Grundtext gehen darf. Und da merke ich einfach auch mit geistlichem Reifen, Zusammenhängen verstehen, fällt dann manche Übersetzung ein wenig nuancierter aus. Deshalb seien wir dankbar über die Übersetzungen, die wir haben. Nicht die modernen Übertragungen, die sollten wir vergessen. Die sind ideologisch so durchsäuert. Aber Luthertext oder Mengetext oder Elberfelder Text, und da gibt es noch einige, das sind gute Übersetzungen. Sehen Sie, hier sagt er also, die Liebe des Christus, die außerhalb eben von uns geoffenbart, enthüllt wurde in dem, was Gott in seinem Sohn getan hat. die drängt uns. Wir sind zu diesem Urteil gekommen, nämlich zu welchem? Das eine für alle, das eine anstelle aller gestorben ist. Und jetzt sehen Sie, was ist die Folge? Somit sind alle gestorben. Merken Sie, so wird gerechnet. Weil das, was mit dem einen geschah, wegen mir geschah, als meinem Stellvertreter, gilt das, was an dem einen geschah, als an mir geschehen. Folglich, sagt Paulus, sind sie alle gestorben. Und anstelle alles, kommt dieses Für wieder, anstelle aller ist er gestorben, wozu? Damit die, welche jetzt leben, nicht mehr sich um sich selber drehen, sich selber leben. Das ist ja die Ursünde, dass der Mensch auf Gott hin geschaffen, um Gottes Willen geschaffen wurde, und deshalb gab ihm Gott Lebensordnung. Und der Teufel kommt und sagt, glaub nicht, was Gott sagt, Gott lügt. Werde selber Gott. Werde dir selber Mitte, Maß. Nimm es, denn Gott gönnt dir nur nicht, dass du in dir selbst das Wissen hast, was gut und böse ist. Jetzt lebst du in der Abhängigkeit zu dem, der dich um seinetwillen geschaffen habe, aber mach dich unabhängig von ihm und dann bist du selbst wie Gott. Ich habe das jetzt nur ganz kurz angedeutet. Aber das ist der Hintergrund. Das ist die Ursünde. Oh, ich bete viel zu Gott, damit er alles tut, was ich gerne hätte. Ich bin ja jetzt mir selber Gott und Gott soll sehen, wie ich zu dem werde, was ich gerne auch möchte. Und Gott gibt mir dies und Gott gibt mir jenes und dem das. Die Wunschzettel sind ellenlang und das ist typisch. Der Mensch will sich selber Maß sein. Das ist die Ursünde. Merken Sie, wie tief wir zersetzt sind von diesem ichhaften Beten auch. Geht uns immer um uns. Und dann sagen wir so als frommen Punkt, und alles in Jesu Namen. Ich darf es mal so karikiert sein, der Herr Jesus lächelt und sagt, Mensch, Junge, du hast immer noch nicht kapiert. In Jesu Namen heißt doch in seinem Wesen, in dem, um was es ihm geht. Deshalb sagt Paulus, sehen Sie, das ist ganz konsequent. Nämlich, wir sind dem Alten, unserem eigenen Alten, wir sind dem Alten gestorben, damit die, welche jetzt leben, aus der neuen Wirklichkeit, die Gott in Christus geschaffen hat, nämlich nicht mehr sich selbst leben, nicht mehr sich selbst zur Mitte haben. Und noch Gott möglichst dazu erziehen wollen, dass er sich auch noch um uns dreht. Nein, nicht mehr uns selbst leben, sondern dem, der an ihrer Stelle, wieder das Für, der an ihrer Stelle gestorben und an ihrer Stelle auferweckt ist. Da ist in seinem Tod das Alte vergangen, da ist in seiner Auferstehung die neue Wirklichkeit geworden. Und sehen Sie, deshalb sagt der Vers 17, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Alles aber von Gott, sagt er. Alles von Gott. Der uns mit sich selbst versöhnt hat, in Übereinstimmung gebracht hat, durch Christus. Merken Sie, Gott hat gehandelt. Und das, was er getan hat, das gilt. Das. Dem sein Vertrauen schicken, im Vertrauen festmachen, das ist es. Dann darf ich bekennen im Rückblick, ich bin wiedergeboren, wodurch? Wodurch bin ich neu geboren? Wodurch ist mein Altes gestorben? Weil Gott mich mit Christus zu einer Einheit als meinem Stellvertreter gemacht hat. Da ist das Alte vergangen. Und wo ist das Neue geworden? Er hat mich auch mit Christus als dem Auferstandenen in eins gehalten. Deshalb bin ich mit ihm, alleine in der Person des Herrn Jesus Christus, vor Gott eine neue Schöpfung. Mein Altes ist in Christus vergangen, das Neue ist in dem Auferstandenen geworden. Gott rechnet es mir zu, so wie er Christus mich zugerechnet hat und deshalb musste Christus meinen Tod sterben. So rechnet er mir Christus zu dem, der ihm vertraut. Das ist recht. Schau weg von dir selbst, schaue auf den, in dem Gott an deiner Stelle, also für dich höchstpersönlich, mit dir höchstpersönlich gehandelt hat. so sagt er, alles von Gott. Also nicht, weil du geglaubt hast, sondern Gott hat gehandelt. Wir waren doch noch gar nicht da, ihr Lieben. Alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus, und uns nun den Dienst gegeben haben, dieses, was Gott getan hat, weiterzusagen. Nämlich, was war das? Dass Gott in Christus war, der Gegenwärtige, der Handelnde. Das ist das göttliche Geheimnis. Gott geoffenbart im Menschsein, im Fleisch. Das ist das göttliche Geheimnis. Nämlich, dass Gott in Christus war, der Gegenwärtige, der Handelnde. Und die Welt, die Menschheit mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete. Ja, wem hat er sie denn zugerechnet? Hat er sie einfach vom Tisch genommen? Nein. Gott rechnet mit der Wirklichkeit. Er hat ihnen aber ihre eigenen Übertretungen nicht zugerechnet, sondern hat sie dem zugerechnet, der ohne Sünde war. Merken Sie diese geistliche Logik? Ich muss wissen, wie hat Gott gerechnet? Weg mit Gefühlen. Ich brauche einen klaren, von Gottes Geist erleuchteten Sinn. Einen erleuchteten Verstand, um zu verstehen, was geschehen ist außerhalb von mir vor 2000 Jahren in Christus. Gott war in Christus. Und hat die Menschheit mit sich selbst versöhnt, hat ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet. Gott rechnet, merken Sie es, er hat sie ihnen nicht zugerechnet. Und hat nun in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, durch uns bittet. Nämlich wir bitten um Christi Stadt. Nun lasst euch versöhnen, tretet ein in die Wirklichkeit, die Gott in seinem Christus getan hat. Geht den Widerstand auf. Denn den, der Sünde nicht kannte, nicht Sie sehen, ich lese immer nur wieder den Vers weiter, den, der Sünde nicht kannte, der Sohn, den hat er an unserer Stelle, für uns, an unserer Stelle zu dem gemacht, was wir sind. Nämlich, den hat er an unserer Stelle zur Sünde gemacht. Deshalb geschah ihm Gerechtigkeit am Kreuz. Er musste den Tod sterben, der von mir verschuldet ist, von dir verschuldet ist. Er hat den, der ohne Sünde war, an unserer Stelle zur Sünde gemacht. Und jetzt schauen Sie, was da steht. Wozu? Wir dürfen immer fragen, Herr, wozu? Damit wir würden die Gerechtigkeit Gottes, das, was vor Gott gilt. Wo denn? In uns? Wir reden, da gibt es keine Aufbauspritze, noch keine Pirre. Nee, nee. Damit wir würden die Gerechtigkeit Gottes, wo denn? In Christus stehen. In ihm, in dem anderen, in ihm bin ich gerichtet und verdammt. Untergegangen, das alte vergangen. In ihm bin ich beschenkt mit der Gerechtigkeit und dem Leben des Christus. Deshalb bin ich in ihm gerecht vor Gott. Wenn Sie mich fragen oder wenn ich Sie frage, ist vielleicht ein bisschen spannender. Keine Angst, ich gehe nicht durch die Reihen. Aber wenn ich Sie fragen würde, wo ist denn deine Gerechtigkeit? Fangen Sie dann an, ja, ich bin als Baby auch schon mit ein paar Tropfen getauft worden und dann bin ich Mitglied geworden und dann, ja, und dann ich bezahle monatlich so und so viel. Oder wie, Sie verstehen, was ich meine, ja, ich karikiere. Wo suchen Sie, wo zeig mir mal deine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt? Brüder und Schwestern, ich meine das ehrlich, ich meine das ernst, das ist wichtig. Auf was stirbst du denn? Wenn du sterben wirst, denn du wirst sterben und ich auch. Es sei denn, dass der Herr vorher kam. Auf was hin zitterst du denn dann, wenn es kommt? Was singen wir so gerne? Christi Blut und Christi Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit kann ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel eingehen werde. Merken Sie, wir leben vor Gott nicht aus dem, wer wir in uns selber sind. Gott hat den alten Subkus und egal wie du heißt, dich mit abgerechnet im Sterben Jesu Christi und rechnet dir dem Glaubenden zu, so wie du bist. Er rechnet dir das Leben, die Gerechtigkeit, die Heiligkeit, die Vollkommenheit des Christus zu. Deshalb kann das Neue Testament sagen, ihr seid vollkommen in Christus. Wenn ich deine Vollkommenheit suche, frage ich deine Frau oder deinen Mann. Der erzählt mir das dann, wenn er nicht sagt, geht sie nichts an. Verstehen Sie? Meine Gerechtigkeit, meine Vollkommenheit, die ist im Himmel, das ist Christus. Das heißt nicht, dann kann ich so laissez-faire machen, kann ich so leben, wie ich will. Nein, nein. Wenn das die Wirklichkeit ist, dann lerne ich aus ihr mich verstehen. Und lerne flehen und lerne danken. Auch hier Schritte zu tun, dass da etwas von dem, was er mir ist und wer er mir ist, dass das auch in meinem Leben etwas deutlich wird. Aber bitte, wenn Sie auf Vollkommenheit schauen, auf vollkommene Gerechtigkeit schauen, auf vollkommene Heiligkeit, die ist uns zugerechnet in der Person Jesu Christi. Und sein Geist, der in uns wohnt, da wo wir zum Glauben an den Herrn gekommen sind, was tut dieser Geist? Er verherrlicht nicht Bernd Subkus und auch dich nicht. Sondern er verherrlicht den Christus. Er führt mich in die ganze Wahrheit und Wirklichkeit, die Gott in seinem Christus für dich und mich geschaffen hat. Das ist Erlösung. Das ist es, um was es geht. Sehen wir, es geht darum, dass wir ihm glauben, was er uns vom Sohn sagt. Dass wir im Vertrauen festmachen in dem, was er uns vom Sohn sagt. Fühle nicht den Puls. Und wenn du älter wirst, dann geht es dir auch vielleicht so wie mir, dann ist der Blutdruck manchmal höher, manchmal tiefer, muss hier ein Pillchen und dort ein Pillchen. Nein, nein, den nicht fühlen, sondern es geht um die Wirklichkeit, was ich bin in Christus. Da darf ich zur Ruhe kommen. Danke, Herr. Meine Gefühle sagen mir alles andere manchmal, aber hierzu. Danke, Herr. Danke. Das, was vor dir, Vater, gilt, ist das, was du in Jesus, deinem Sohn, vollbracht hast. Schau auf Jesus. Vater, schau auf Jesus. Ich gehöre zu ihm, nicht weil ich so gut bin, sondern was sagt Gottes Wort? Von Gott her kommt es, dass ihr mit Christus zu einer Einheit gemacht worden seid. Gott war in Christus und versöhnte alle, die glauben. Steht das in Ihrer Bibel? Nee. Er versöhnte die Welt mit sich selbst. Gott ist versöhnt. Und Gott schenkt diese Wirklichkeit, die in Christus geworden ist. Sie ist. Jetzt kommt es darauf an, wie stelle ich mich dazu, zu dem, was ist. Ich sage, Gott muss nicht versöhnt werden mit mir, ich bin nicht so schlecht wie die anderen. Verstehen Sie, das ist ja demütigend. Dass ich einen anderen brauche, der mich mit Gott versöhnt, weil ich es nicht schaffe, weil ich es nicht kann, weil ich so sündig bin, durch und durch sündig vor Gott, nicht im Maß Gottes bin. Was geht? Oh, das passt dem alten Menschen nicht. Red nicht fromm, das passt dir auch nicht. Wenn es drauf ankommt. Dass da nichts übrig bleibt. Und wenn du dich vergleichst, ja, aber ich habe mein Leben doch alles so moralisch, so ethisch und was habe ich nicht alles. Gilt nicht. Vor Gott nicht. Und letztlich geht es darum. Nein, nein. Es gilt nicht, was du in dir selber bist. Das ist nichts, was vor Gott taugt. Und sehen Sie, das ist die Gnade, dass ich auch alles sausen lassen darf vor Gott. Und nicht mehr auf mich und das Suchen von allem Möglichen angesetzt bin, sondern dass er mir in dem einen, in dem Sohn, das schenkt, was trägt, in ihm allein. Das ist Reichtum. Und das trägt. Deshalb ihn erkennen. Ihn erkennen. Das ist es. In dem zu Hause werden, was in Christus ist, was Gott mir zuhört, das ist es. Das macht froh. Das macht dankbar. Das hebt wieder auf. Oh, danke. Für den Reichtum in Christus. Wahrlich, das Alte ist vergangen. In Christus am Kreuz, in seiner Auferstehung alles neu geworden. Da bin ich, von der Wirklichkeit her darf ich mich verstehen, weil es das Wort sagt. Nicht? Sie haben es ja gelesen, wir haben es gehört heute Morgen. Das Wort sagt es, das Evangelium sagt es. Und da bin ich wiedergeboren aus der Wirklichkeit, die Gott mir über mich selbst mitteilt. So hat es mal einer gesagt, Bonhoeffer sagt, der Christ ist der, der da lebt aus Gottes Wort über sich und nicht aus dem, was er empfindet und fühlt und meint und denkt. Und weil Gott mir das zurechnet, was in meinem Stellvertreter geschenkt ist, da bin ich in ihm, das Alte vergangen, alles neu geworden, in ihm. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Da ist das Alte vergangen, siehe, es ist alles neu geworden, in Christus, in ihm, mein Ruhm. Auf dass ich, wie viel Fleisch rühme, wie viel natürlicher Mensch rühme, auf dass ich kein Fleisch rühme. Und doch soll er rühmen, nämlich, sondern wer da rühmt, der rühme sich des Herrn. Oh, ihr Lieben, wir können nicht genug. Deshalb verstehen Sie, was das hier am Anfang beim Petrus bedeutet. Am Anfang hat er nichts verstanden. Gar nichts verstanden. Der hat ja noch dem Herrn Jesus gesagt, als er sagte, ich muss jetzt hingehen und werde zum Vater gehen, ihr könnt jetzt nicht mitgehen. Ich werde für dich sterben, also kommt gar nicht in Frage. Und er sagte, du für mich sterben, morgen früh, eh der Hahn gekräht hat, hast mich dreimal verraten. Wie? Petrus hatte immer eine falsche Sicht von sich selbst. Haben wir auch von Natur, oder? Nein, nein. Hier jetzt, nachdem Gottes Geist ihm die Inhalte des Evangeliums Gottes vom Sohn aufgeschlossen, innerlich verständlich gemacht hat, da fängt er an, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und der Petrus wollte immer nicht, dass er überhaupt starb, um aufzuerstehen. Er hatte so viele Pläne mit Jesus vor. Oh, danke, dass der Herr einfach unsere Pläne manchmal durchstreicht. Herr Petrus, dringend notwendig, danke Herr, sonst hingen wir immer noch bei uns. Nein, er musste sterben, er musste auferstehen. Als mein Stellvertreter, wenn es Gott darum ging, mich zu retten, dich zu retten, dann musste das der Weg sein, den er vor Grundlegung der Welt schon im Sohn beschlossen hat. Und er ist den Weg gegangen. Das ist unser Reichtum, ihr Lieben. Hier müssen wir jetzt abbrechen, ne? Weil es sonst zu viel wird. Und die Uhr zeigt es auch. Aber lassen Sie es uns bewegen. Lassen Sie sich befreien von dem, wo Sie befreit sind. In Christus das Alte vergangen. Aber erkennen Sie es auch als das Alte, was vor Gott nicht Bestand hat. Nicht schön malen, nicht bronzieren. Was vergangen ist, gehört in den Tod. Dass Sie in dem Auferstandenen alles neu geworden. Vertrauen Sie sich ihm an, ganz ihm und dem, was er getan hat, und ausschließlich ihm. Dann dürfen Sie sich freuen über dem, was in Christus Ihr eigen ist. Und der Herr wird Sie segnen und wird Sie froh machen in ihm, unabhängig von dem, was dann alles Mögliche geschieht. Der Grund, da wir uns gründen, ist Christus, sein Wort, das Evangelium Gottes. Was eben nicht wie Pflanzen und Blümchen, die schön blühen sind und die dann verdorren und dann ist wieder alles weg. Nein, das unvergängliche Wort Gottes, Evangelium Gottes vom Sohn, das ist es. Der Herr segne uns dazu. Darf ich bitten, dass noch zwei Brüder uns im Gebet leiten. Der Gott des Friedens, aber der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus Christus, er vollende uns in allem Guten, damit wir seinen Willen tun, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus,
dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ich wünsche eine gesegnete Woche.